Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau. Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Welcome to SM Radio Dessau on shortwave 6,995 kilocycles. We are broadcasting here today and on August 14, 2022 at 3 p.m. UTC's time with 100 kilowatts via the transmitter Nauen. Today, we have an interview with Dieter Hallervorden, then an interview with the radio amateurs from Dessau, and last but not least, an interview with Ugo Lockwitz on SM Radio Dessau. He worked at the Dessau vaccine plant and will tell us a story about his work. Please send reception reports to maxberger@smradio-dessau.de or by post to Max Berger at Saalerstraße 44 in 06846 Dessau, Germany. I repeat, maxberger@smradio-dessau.de or by post to Max Berger at Saalerstraße 44 in 06846 Dessau, Germany. You can find more information about SM Radio Dessau at smradio-dessau.de.
Herzlich willkommen bei SM Radio Dessau. Ich bin Ralf Thorsten Berger. Ihr kennt mich ja schon von vielen historischen Tondokumenten hier bei SM Radio Dessau. Und ich moderiere heute das erste Mal eine Sendung auf der 6095 kHz vom Sender Nauen. Ihr hört die Sendung natürlich jetzt live und dann senden wir noch einmal am 14. August auf gleicher Frequenz auf 6095 kHz um 15 Uhr Weltzeit mit 100 kW. Vom historischen Sender Nauen. Falls es jetzt hier ein kleines bisschen zirpt und rauscht und fiebt und tirilliert, das sind keine Störgeräusche von der Kurzwelle. Wir nehmen die Sendung hier im Freien auf bei uns im Wochenendhäuschen und das Wetter ist so schön und der Pool ist im Rücken und ich möchte gleich reinspringen. Aber für euch haben wir uns ja die Zeit genommen, müssen wir uns die nehmen und moderieren hier draußen im Freien. Daher kann es sein, dass eben auch mal ein paar Geräusche von den Vögeln, von Autos, die vorbeifahren und natürlich auch vom Wind, der aufs Mikrofon drückt, hier zu hören sind. Eure Empfangsberichte sind uns natürlich Ansporn, hier weitere Sendungen zu machen. Wir würden uns freuen über Lob natürlich, auch über Kritik, Hinweise auf nächste Sendungen und was euch gefallen hat und natürlich auch, was euch nicht gefallen hat. Und das könnt ihr schreiben an Max Berger, Saalestraße 44 in 068 46 Dessau. Und es geht natürlich auch etwas moderner, elektronisch. Das wäre dann Max Berger zusammengeschrieben at smradio-dessau.de. Und am einfachsten ist es natürlich, ihr geht auf unsere Webseite www.smradio-dessau.de. Dort findet ihr etliche Sendungen zum Nachhören, neue Sendetermine. Und ihr findet dort ein Formular, das ihr direkt an uns schicken könnt. www.smradio-dessau.de. In dieser Sendung gibt es ein Interview mit Dieter Hallervorden, der uns vor unserem Mikrofon lief. Ein Interview mit den Dessauer Amateurfunkern und ein Zeitzeugenbericht zur Industriegeschichte von Dessau. Da geht es speziell um das Impfstoffwerk und es erinnert sich Uwe Lockwitz. Wie versprochen gibt es zuerst ein Interview mit Dieter Hallervorden.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Am 4. Juni 2022 hat das Team von SM Radio Dessau das Flugplatzfest in Dessau-Alten besucht. Neben der Besichtigung vieler Attraktionen konnten wir dort auch einen Stand zum Mitteldeutschen Theater finden, an welchem ein bekannter Sohn unserer Stadt saß, Dieter Hallervorden. Freundlicherweise hat sich Herr Hallervorden kurz Zeit für uns genommen und wir konnten ein Interview mit ihm führen. In einer der nächsten Folgen wird noch ein Beitrag über das Mitteldeutsche Theater kommen, welches Herr Hallervorden persönlich gegründet hat.
Also mein Name ist Max Berger. Wir haben jetzt als Interviewpartner ganz spontan Dieter Hallervorden. Es freut mich, Sie interviewen zu dürfen. Und ich habe mal eine Frage, wie sind Sie dazu jetzt gekommen, hier in Dessau das Mitteldeutsche Theater zu gründen?
Naja, ich komme ja aus Dessau. Ich bin hier sogar irgendwann mal Ehrenbürger geworden. Und ich bin jemand, der weiß immer, wo seine Wurzeln liegen. Und ich wollte gerne zu den Wurzeln zurück. Ich wollte gerne erstatten, was zurückgeben von dem, was ich bekommen habe in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit. Und ich dachte mir, wo kann ich am ehesten helfen? Vielleicht mit dem, was ich am besten kann. Mehr kann ich ja nicht. Schauspiel. Ich möchte also ein neues kulturelles Zentrum bauen für Dessau. Und ich weiß ja, dass Dessau unheimlich viele Anziehungspunkte hat in puncto Kultur, aber auch in Natur. Und ich möchte hier Leute herbringen, die sehr bekannt sind, aber noch nie in Dessau gewesen sind. Ich möchte gerne, dass man mehr von Sachsen-Anhalt erfährt, mehr von Dessau erfährt. Und ich möchte gerne natürlich versuchen, den Leuten auch zu zeigen, dass Theater bedeuten kann, Geist mit Humor. Man kann sich unterhalten auf einem gewissen Niveau. Und ich habe einen, glaube ich, super Spielplan zusammengebastelt. Und nun hoffe ich natürlich, dass die Leute auch kommen.
Ja, ich hoffe doch mal, dass wir von SM Radio Dessau dort natürlich auch hingehen. Oder?
Ich freue mich. Ich habe nur im Moment schlechte Gelegenheit, aber ich freue mich natürlich auch, Sie zu sehen. Und ich würde gerne mal wissen, gucken Sie sich eigentlich Ihre alten Folgen von Nonstop Nonsens an?
Nein.
Machen Sie nicht mehr, nein?
Ja, bestimmt nicht. Also, ja. Ich lebe doch nicht in der Vergangenheit. Ich lebe in der Zukunft.
Sind Sie berühmt geworden.
Ja, das kann ja sein. Aber mich interessiert nicht das anzugucken, was ich schon geleistet habe. Mich interessiert das, was ich noch in Zukunft leisten werde.
Ja, das ist schön. Ja, klar. Das ist, wenn man in dem Alter noch diese das hat, ist auch kein Verein. Gesundheitlich ist das natürlich
klasse. Man muss vor allen Dingen auch bedenken, zu einer Zeit, wo ja viele Theater geschlossen werden, Neues zu gründen, ist ja schon ein bisschen verrückt, aber dafür bin ich ja bekannt, ein bisschen verrückt zu sein. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von Optimismus. Wir brauchen Optimismus und nicht dieses ewige Rumhadern und Rumnörgeln und so weiter. Denn Optimisten wandeln auf Wolken, unter den Pessimisten Trübsalblasen. Also mein Grundsatz ist, optimistisch in die Zukunft zu blicken und irgendwie zu sagen, wir werden, wenn wir alle an eine Zukunft glauben, werden wir sie auch erfolgreich gestalten.
Das denke ich auch. Deswegen sind wir jetzt spontan auf Sie zugegangen.
Und waren Sie eigentlich mal in Ihrer alten Schule Philanthropinum normal?
Möglichst nicht, weil ich habe an meine Schulzeit grauenvolle Erinnerungen. Aber gut, ich meine, ich würde natürlich gerne junge Leute interessieren für das, was man vielleicht Leuten mitgeben kann, zu sagen, was habe ich erlebt, wie habe ich meine Vorurteile bewältigt, wie habe ich überhaupt gemerkt, dass ich Vorurteile habe, was kann ich lernen, vielleicht meine Zukunft besser zu gestalten. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, Leuten nicht etwa zeigefingermäßig, aber sozusagen, guckt mal, man kann mit einem gewissen Abstand Dinge anders beurteilen, als wenn man sie nur aus dem Zeitpunkt sieht, wo man 16 oder 17 Jahre alt ist. Und ja, wenn da Gespräche in der Schule möglich wären, mit der Direktorin zusammen, mit Lehrern zusammen, mit Schülern, aus Erfahrungen zu plaudern, ohne irgendwas vorschreiben zu wollen, nur um vielleicht mal zu sagen, wie man das aus dem Alter heraus sieht. Denn diese Leute mit 16, 17 werden ja auch mal mein Alter haben irgendwann.
Ja, also Daniel und ich, wir waren auch auf dem Philanthropinum. Ja. Und wir waren auch 2019.
Bis 2019.
Ja, 2019, beim letzten Tag der offenen Tür waren wir auch da. Mhm. Und 2017 haben wir die Schule verlassen. Also ich habe nun das Abi abgebrochen, er hat es noch gemacht. Ja, was man nun aus, was uns geworden ist, sieht man ja jetzt hier.
Das können wir ja mal anregen, mit der Schule mal sowas zu machen. Ja. Aber ich finde, mit der Schule hat man sich den ganzen Vormittag versaut.
Ja, ich meine, es besteht ja leider Schulpflicht. Man müsste statt der Schulpflicht mal lieber eine Theaterpflicht ein.
Ja. Wir waren früher, also zu meiner Kindheit, Jugend und Theater war immer, also drei, vier Mal jedes Jahr war eine Theatervorstellung.
Ja,
aber es war nicht immer zur Freude der Leute, aber es war erstmal ein Versuch und das Ganze dann für 50 Pfennig.
Ja, naja, man muss den Leuten naja, das ist von früher. Wir reden da von heute und so weiter. Und ich finde, man müsste den Leuten mal klar machen, dass Theater immer live ist. Fernsehen ist immer eine Konserve. Was das Fernsehen bietet, geht ja wirklich auf keine Netzhaut mehr. Das ist eben durchschnittlich und so weiter. Theater ist immer ein spontanes Erlebnis. Keine Vorstellung ist gleich. Und also ich kann die Leute nur ermuntern, weil Theater ist natürlich mehr Kunst und Kultur als Fernsehen.
Ja, wir danken für das spontane Interview.
Dankeschön.
Das war unser Interview mit Dieter Hallervorden. Und falls ihr das nun gehört habt, dann könnt ihr gerne einen Empfangsbericht senden an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Ich wiederhole nochmal, Max Berger, Saalestraße 44 06846 Dessau. Oder gerne auch per Mail an maxberger@smradio-dessau.de. Ich wiederhole, maxberger@smradio-dessau.de. Weitere Informationen zu unserem Programm findet ihr auf www.smradio-dessau.de. Auch das wiederhole ich nochmal, www.smradio-dessau.de. Und nun begeben wir uns leicht etwas Richtung Zelt der Amateurfunker Dessau, hören aber davor nochmal ein Lied von dem bekannten Sohn unserer Stadt, Dieter Hallervorden, zusammen mit Helga Feddersen.
I speak English, I can tanzen, and I look unheimlich gut. I have always gute Chancen. What say you denn da dazu?
Huh? I stimme you zu. Nicht schlecht.
Ach, ja?
And your Stimme ist ein Hit.
Ja, nicht ja.
I want to be deine Partnerin.
Da lässt sich drüber spieken.
You sing for and I sing mit.
Okay, but einer after dem anderen.
Ja? Oh, ja.
Und die Wanne ist voll.
Dann quatsch du wunderbar. Juhu, honey.
Die Wanne ist voll.
Let's go in nine and ten times mine.
You have the butterflies that I want.
Dee Dee, you make me crazy. Darling, you and your figur.
Ach, nicht da.
Komm, du sei doch nicht so lazy. Schmus mit me.
Army one. You make me auch ziemlich heiß auf you.
Oh, ja?
High on you and you on me.
Komm, mach dich free von mir.
Yes, tonight oder nie.
Wie bitte?
Yes, tonight oder nie. Und die Wanne ist voll.
Dann quatsch du wunderbar. Juhu, honey.
Die Wanne ist voll.
Let's go in nine. And
sometimes
mine.
Und die Wanne ist voll.
Wenn die Sonne platzt. Juhu, der Wanderer wand. Juhu, honey.
Die Wanne ist voll.
Juhu, let's go in nine. And sometimes mine.
Und die Wanne ist voll.
Juhu, der Wanderer wand.
Wir gehen nun in das Zelt der Funkamateure Dessau. Diese waren auch auf dem Flugplatz fest vertreten und haben sogar eine eigene große T-Antenne mitgebracht. Über diese konnten wir dann auch um Punkt 17 Uhr unsere Wiederholungssendung aus dem Jahr 2017 empfangen, welche am 4. Juni gesendet worden ist. Und wir hören nochmal rein, was denn so die Funkamateure alles mitgebracht haben, was sie denn dort machen und was sie so heute oder was sie diesen Tag empfangen haben.
Ja, ich bin jetzt hier im Zelt von Dessau Amateurfunkern hier und ich wollte jetzt mal fragen, wie nennt ihr euch richtig?
Euer Verein.
Das ist, ja,
lass das mal. Ja, das ist Delta Kilo 0 Zulu Alpha Bravo, also ZAB, Delta Kilo.
Können wir vielleicht erstmal gerade ein bisschen besser machen?
Nein, das kann ja Hintergrund.
Ja, also im Hintergrund läuft gerade eine alte Sendung von SM Radio Dessau. Wir sind hier auf dem Flugplatzfest in Dessau und dort haben wir die Funkamateure getroffen.
So, jetzt.
Ja. Komm. Ja, das ist die Clubstation, ehemals ZAB, also Delta Kilo 0 Zulu Alpha Bravo, ZAB. Und wir sind der Ortsverband Whisky 22 vom Deutschen Amateurfunk-Radio-Club.
Und wo kann man mich jetzt hier in Dessau antreffen?
Im Haus 21, da wo die Verkehrswacht
also
drin ist.
Auf dem Flugplatz mit.
Wir treffen uns immer donnerstags, so ab 17 Uhr ist immer jemand da.
Und ihr macht auch Satellitenfunk mit einer alten NVA-Satellitenantenne?
Das ist keine, nicht Satelliten.
Wir machen
dort mit EME, Erde, Mond, Erde. Das heißt, UKW-Wellen breiten sich nicht über die ganze Welt aus, sondern die verschwinden im Horizont oder nach dem Horizont im Weltall. Wir strahlen damit den Mond an und der Mond ist ein passiver Reflektor. Dadurch kann man uns auf der halben Weltkugel, wo der Mond steht, auch empfangen. Allerdings haben wir eine Laufzeit von hin und zurück von etwa 2,4 Sekunden. Das heißt, wenn ich meine Aussendung beendet habe, höre ich meine eigene Aussendung nochmal 2,4 Sekunden. Damit weiß man, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist.
Und da kommen dann auch Rückmeldungen aus anderen Teilen der Erde bei dieser...
Wir haben damit schon einige Länder gearbeitet.
Und können Sie mal vielleicht was zu der Antenne selber sagen, zu der Geschichte?
Die kenne ich nicht. Der da die Geschichte kennt,
der Peter Blümer,
ist momentan nicht hier.
Ja. Mhm.
Die wurde mal früher dazu benutzt, um NATO-Satelliten abzuhören.
Und heute hier schon, was war die weiteste Verbindung, die ihr hattet?
Die Kollegen hier arbeiten momentan über Ku-100. Das ist ein geostationärer Satellit.
Ach Gott, ja, gut. Ich meinte jetzt richtig so handgemacht, so mit Kurzwelle.
Ja, es ist momentan auf Kurzwelle nicht viel los. Europa war ein bisschen was da, aber mehr noch nicht. Meines Wissens nach.
Und wie ist es eigentlich mit Nachwuchs? Ich meine, heute ist es ja nun schwer, jungen Leuten zu erklären, Amateurfunker zu werden und sagen, man kann mal Verbindung zur ganzen Welt aufnehmen. Und man sagt, das kann ich mit meinem Smartphone auch. Da kann ich einen ganzen Film in die halbe Welt schicken. Gibt es da auch ein bisschen Nachwuchs?
Nachwuchsprobleme haben wir momentan sehr. Wir sind eigentlich ein ziemlich altes Volk. Aber wir haben heute festgestellt, dass doch einige Jugendliche Interesse hatten. Zum Beispiel ja an der CW-Station, wo man Tastfunk mal ein bisschen macht.
Wollte ich gerade fragen, Tastfunk, ist das noch aktuell oder?
Ja, ich mache nur Tastfunk.
Nur Tastfunk, ja. Hand oder mit elektronischer Taste?
Mit elektronischer Taste. Mit selbstgebauter Elektronik.
Ja gut, das dachte ich mir.
Es wird noch selbstgebaut im Amateurfunk. Also es ist nicht so kaufen und damit funken.
Ja, es war ja früher generell selten. Da gab es ja einiges zu kaufen, wenn ich mich so recht entsinne. Ja, bei uns Sender kaufen war ja nicht.
Ja, verschiedene Geräte kauft man sich, aber es gibt verschiedene Sachen, die sich manche Leute noch selber bauen. Und ich habe am meisten Freude am Bauen, als
ja,
wir halt funken.
Da schneiden wir jetzt raus, das Jahr.
Wir danken für das spontane Interview und ich denke mal, wir werden uns dann sicherlich mal auf Kurzwelle wieder hören.
Ja, danke.
Das war unser kleiner Ausflug auf das Flugplatzfest am 4. Juni 2022 in Dessau-Alpen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und für alle Interessierten, das Flugplatzfest findet jährlich statt, das heißt im Jahre 2023 ist bestimmt auch wieder eins. Und wir Dessauer sind immer sehr herzliche Leute und begrüßen gerne Gäste in unserer Stadt.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Please send reception reports to maxberger@smradio-dessau.de or by post to maxberger@Saalerstraße 44 in 06846 Dessau, Germany. I repeat, maxberger@smradio-dessau.de. or by post to Max Berger at Saalestraße 44 in 06846 Dessau, Germany. You can find more information about SM Radio Dessau at smradio-dessau.de.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Im Rahmen eines Aufrufs, welcher am 29. April 2022 in der Mitteldeutschen Zeitung veröffentlicht wurde, haben wir Dessauer und Leute aus der Dessauer Umgebung dazu aufgefordert, uns ihre Geschichte zu erzählen. Natürlich haben wir in diesem Rahmen aber auch selber noch interessante Persönlichkeiten aus der Umgebung rausgesucht und angesprochen, ob sie uns ein Interview geben würden. In diesem Rahmen war Max am 6. Mai um 10.30 Uhr bei Dr. Uwe Laukwitz und hat mit ihm folgendes Gespräch geführt.
Heute ist Dr. Uwe Laukwitz bei uns zu Gast. Seit den 1970er Jahren wohnt er in Dessau-Siedlung. Er ist nach seinem Abschluss an der Uni Leipzig nach Dessau gezogen und nahm dort einen Arbeitsplatz beim Institut für Impfstoffe an. Durch einen Zeitungsartikel in der Mitteldeutschen Zeitung haben wir erfahren, dass Sie Dessau nun verlassen wollen. Somit haben wir uns kurzerhand entschlossen, Sie noch als Zeitzeugen zu befragen. Guten Tag, Herr Dr. Laukwitz. Schön,
dass
Sie sich Zeit genommen haben, dass wir hier ein kleines Gespräch führen können bei Ihnen im Garten. Deswegen die frühlingshaften Geräusche im Hintergrund. Und Sie haben ja schon bereits erwähnt, dass Sie kein gebürtiger Dessauer sind. Das sagten Sie mir auch schon am Telefon. Wo sind denn Ihre Wurzeln und wie kam es für Sie, die Entscheidung nach Dessau zu ziehen? Und wie war da Ihr Werdegang?
Meine Wurzeln, ich bin Thüringer, Ostthüringer, also aus der Gera-Ecke stamme ich her, konkret aus Ronneburg, das ist eine Kleinstadt, direkt an der Autobahn gelegen. Wer zwischen Gera und Chemnitz fährt, kommt an Ronneburg vorbei. Ich bin dann in die Schule gegangen in Ronneburg die erste Zeit, dann in einem Dorf unweit von Ronneburg, das hieß Selingstedt, das war Wismutgebiet. Und nach der Beendigung der Grundschule dann nach Weida, das ist nun wiederum eine Kleinstadt ganz in der Nähe, unweit von Gera, dann an die, damals hieß es ja, erweiterte Oberschule. Und da war ich bis zum Abitur und habe in der Zwischenzeit auf einem volkseigenen Gut, Frau EG, die damals Unterrichtssachen der Produktion gemacht und habe die Zeit genutzt, in Ferien und so weiter dort zu arbeiten, sodass mir gleichzeitig mit dem Abitur dann auch der Facharbeiter für Rinderzucht zuerkannt wurde. Da ich nun auf dem Dorf gelebt habe, in Selingstedt, hatte ich sehr enge Beziehungen zur Landwirtschaft, hat mich immer begeistert, und insbesondere natürlich die Tiere, die Arbeit des Tierarztes hat mich sehr interessiert. Und so stand mein Wunsch eigentlich schon, ich würde sagen, vielleicht mit 16 Jahren stand schon fest, dass ich Tierarzt werden will. Naja, das hat dann geklappt auch, haben uns dann in Leipzig beworben, habe ich mich, und das hat auch dann hingehauen. Und so habe ich das Studium in Leipzig begonnen und wie sich das gehört, in fünf Jahren auch beendet. Und bin dann, da meine Frau Lehrerin war, die war ein Jahr vor mir Ende mit dem Studium zu Ende und hat eine Anstellung unweit von Leipzig in Espenhain. Allen DDR-Bürgern ist Espenhain ein Begriff,
wegen der
leckeren Luft, die dort damals herrschte. Die hat aber eine Anstellung in Espenhain gehabt und das war für uns ein wunderbares Geschenk, denn wir bekamen dort eine sehr schöne Neubauwohnung mit Fernheizung und Balkon. Wir hatten schon einen Sohn, der ist 1967 geboren. Ich war 1965 mit dem Studium zu Ende. So, und also wollte ich wieder in der Nähe bleiben. Und so kam es, dass ich dann an der Universität geblieben bin, 4 Jahre als Assistent. Die Zeit wurde durch meinen Wehrdienst unterbrochen von 1972 bis 1974. Und dann stand die Frage.
Waren Sie dort stationiert?
In Leipzig. Ich hatte Glück, das war. Manchmal fügt sich so, ja. Ohne dass ich eigentlich was dazu getan hätte, kam ich nach Leipzig und das hatte den Vorteil, dass ich, wenn Ausgang war, kriegte ich also eine sogenannte Standorterweiterung und konnte also bis nach Espenhain fahren zum Ausgang und war, hatte nur frühzeitig um 6 wieder in der Kaserne zu sein. Ja, und ich blieb also die 4 Jahre in der Uni als Assistent. Das war damals, die Fachgruppe hieß Staatsveterinärkunde, man hätte heute gesagt Institut. Wir beschäftigten uns mit Veterinärrecht, also Gesetzgebung auf dem Gebiet des Veterinärwesens, mit Veterinärökonomie. Es stand ja immer die Frage, was ist der Nutzen der Tierseuchenbekämpfung, was bringt uns das oder was schadet es, wenn wir es nicht machen. Und als dritte Säule eben Tierseuchenbekämpfung. Das ist mein eigentliches Gebiet. Auf dem Gebiet habe ich dann auch eine Promotion angefertigt, Doktorarbeit. Und mein Thema war dann Strategie und Taktik der Tierseuchenbekämpfung. Ja, so ist es gegangen. Und damit war eigentlich schon vorgeprägt, dass mein Weg nicht ist zum praktischen Tierarzt, der also auf dem Land lebt, wie es eigentlich unser Ausgangswunsch gewesen ist. Die meisten Studenten damals hatten den Wunsch, in der Großpraxis zu arbeiten, mit Gummistiefel und Lederhut auf dem Dorf zu sein und die Tiere zu behandeln und von den Bauern geachtet zu werden. Ja, es ging dann nach den 4 Jahren, stand die Frage, was tun? Und damals war es ja so, da waren die Möglichkeiten, sich frei zu entscheiden, relativ begrenzt. So, ich hatte eigentlich vor, in die Veterinärverwaltung irgendwo im Norden der DDR zu gehen. Das wurde dann erstmal begrüßt und dann aber nicht mehr, weil es hieß, in Dessau benötigt man jemanden. Und zwar konkret damals der Direktor des Instituts für Impfstoffe, Professor Heinicke, hatte mich angefordert. So, und so bin ich nach Dessau gekommen. Und habe mir die Stadt angesehen. Das war eigentlich alles ganz gut. Und auch das Gespräch mit dem Institutsdirektor war sehr erbaulich für mich. Und das Einzige, was mich damals abgeschreckt hatte, war der Dialekt. Als ich wieder nach Hause gefahren bin mit dem Zug nach Espenhain, ist eine junge Frau eingestiegen mit 2 kleinen Kindern. Und der eine von den beiden Kindern quälte seine Mutter, jeb mich ein Gaujummi. Die Mutter sagte, ich jebe dich gehen.
Ich weiß nicht, ob man das bei uns immer manchmal hört. Bei uns hört man das manchmal auch so ein bisschen raus, dass das sauerisch
ist. Naja, wir haben alle, wäre ja mein Ostthüringer Dialekt auch nicht klar. Na, jedenfalls, die Mutter sagte, ich jebe dich gehen, jeb mich ein Gaujummi, ich hau dich eh, sagte die. Hat's aber nicht gemacht. Na, jedenfalls, ich bin dann nach Hause, nach Espenhain gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, Mensch, weißt du, wo wir hinziehen sollen? Wie die da sprechen. Na, das war aber nicht so schlimm. Es sind ja auch nicht alle Dessauer, die so reden. Hat ja auch was für sich, so ein Dialekt. Ja, so bin ich dann hier in Impfstoffe gelandet. Und nun war ich, so wie Professor Heinicke immer sagte, der Direktorlehrling. Das heißt, mit anderen Worten, ich trug ihm die Aktentasche hinterher. Aber war bei allen Beratungen dabei, führte bei Dienstberatung das Protokoll, war bei allen seinen Besprechungen war ich mit dabei und habe dadurch eine Unmenge gelernt. Ja, das muss ich wirklich sagen. Er war hier mein Mentor und wir hatten da ein sehr gutes Verhältnis. Das war 1975, bin ich hergezogen. Dann wurde ich nach dem ein Jahr, hatte ich dann sozusagen mir die Sporen verdient und bin dann Direktor für Produktion hier im Institut für Impfstoffe geworden. Es stand ja die Aufgabe vor dem Institut, im Prinzip die DDR mit Impfstoffen für Tierärzte vollständig zu versorgen. Also galt es auch, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, neu zu organisieren. Das Institut war ja vorher doch überwiegend forschungsorientiert und jetzt ging es also darum, auch Produktionskapazitäten im größeren Maßstab zu erweitern und aufzubauen.
Naja. Haben Sie da auch in Turnau gearbeitet dort? Oder?
Erstmal noch nicht. Also das Turnau gehörte zwar dazu, dort wurden Virusimpfstoffe gemacht, insbesondere für Geflügel. Und das hatte ich zwar als Produktionsdirektor zu verantworten, aber mein Sitz war damals in Dessau und die Masse der Produktion war ja auch hier in Dessau, insbesondere die bakterielle Impfstoffproduktion. Und dann zeigte sich, die Kapazitäten reichen überhaupt nicht mehr aus. Und es ging darum, das Institut für Impfstoffe also deutlich zu erweitern. Es wurde beschlossen, dass in Turnau ein Erweiterungsbau stattfindet. Und je länger darüber diskutiert wurde, desto mehr wuchs sich das aus im Umfang. Es war dann also ein recht großes Vorhaben. Eines Tages wurde ich dann zum Institutsdirektor bestellt. Es war dann in der Vertretung Professor Urbanek. Er war stellvertretender Institutsdirektor und er sagte mir, dass also die Regierung beschlossen hätte, dass ich nunmehr erster Stellvertreter des Institutsdirektors sei und jetzt die Verantwortung für den Aufbau des Impfstoffwerkes zu übernehmen hätte. Er sagte wörtlich, alle deine Einwände kannst du dir sparen, die haben wir alle schon diskutiert und alle abgehakt sozusagen. Naja, so ging das dann los. So bin ich dann ab 1980, warte mal, jetzt muss ich nicht schwindeln, nee, 75, 76, 80. Ja, bin ich dann der Aufbauleiter für das Impfstoffwerk in Dessau gewesen. Das war immerhin ein Unternehmen von rund 400 Millionen Mark damals. Also das war schon, auch für DDR-Verhältnisse, war das schon ein ganz schönes Unternehmen. Also da gibt es natürlich, da könnte man also unendlich viel reden, zum Teil lustige Dinge, zum Teil aber auch betrübliche Dinge, die natürlich mit dem damaligen ökonomischen System der DDR zusammenhingen. Es ist nicht einfach gewesen damals, muss ich sagen, überhaupt irgendwas zu organisieren in dieser Richtung. Ich will bloß sagen, zum Beispiel Fensterkit. Fensterkit wurde bewirtschaftet, das heißt, da gab es Bilanzen. Und wenn die vergessen wurden einzureichen, dann hast du eben deine Fenster nicht einkitten können. Und solche Dinge. Es war also ständig der Kampf. Es war eigentlich weniger die Leitung um sagen wir mal, fachliche und wissenschaftliche Dinge. Es war der Kampf ums tägliche, um die Leistung, ums Material und um die lebendige Leistung. Ja, so war das. Und dann 1985. Ja, 1985 wurde dann die Veterinärimpfstoffproduktion der DDR unter einem Hut zusammengelegt. Es wurde ein Kombinat gebildet. Ich will das mal ein bisschen ironisch sagen. Man trug damals Kombinat. Aus der heutigen Sicht war die Kombinate insgesamt, haben sicher ihre Berechtigung gehabt, aber in dem Falle war es reiner Irrsinn. Es wurde also das Impfstoffwerk Dessau-Turnau, wie es inzwischen hieß, zusammen mit dem Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems, das liegt im Greifswalder Bodden, und einem VEG im Seehausen bei Leipzig, wurde zusammengelegt und es wurde ein Kombinat. Und da ich offensichtlich mich in meiner Tätigkeit als Aufbauleiter bewährt hatte, kriegte ich also den Hut aufgesetzt und nannte mich nun stolz Generaldirektor. Heute würde ich das vielleicht gar nicht mehr machen, aber damals muss man sich natürlich vorstellen, ich war 29 Jahre alt und, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen, 34 Jahre alt und da war das natürlich schon ein Angebot und ich war voller Tatendrang und da ging das los. Aber es stellte sich heraus, dass das Ganze war eine Missgeburt im wahrsten Sinne des Wortes. Vorher waren die Institute ja alle haushaltfinanziert. Also das heißt, wir kriegten das Geld, wir reichten Vorhaben ein, Projekte ein, wie man heute sagen würde. Und die wurden eben finanziert oder eben nicht. Und jetzt als Kombinate musste ja das Geld selbst erwirtschaftet werden, inklusive Valuta, also Westgeld auf Deutsch gesagt. Ohne dem ging es nicht. Es mussten ja moderne Maschinen für die Impfstoffproduktion angeschafft werden, die es im sozialistischen Wirtschaftsgebiet überhaupt nicht gab. Also mussten die eingekauft werden im Westen. Und das kostete Geld. Und das, da mussten also, wurden buchstäblich Knebelungsverträge gemacht. Das lief dann über Schalk Golodkowski. Da kriegte man dann also eine bestimmte Summe Westmark und hatte die dann in einem bestimmten Zeitraum in doppelter Größe in Westmark wieder zurückzuzahlen. Dem lag die Annahme zugrunde, dass wir also im westlichen Ausland jede Menge Impfstoff verkaufen würden. Und das war aber nicht der Fall, weil wir, unser Schwerpunkt waren Lebendimpfstoffe. Das hatte sich bewährt für die Tierproduktion, für die Großanlagen, hat das prima hingehauen. Also die waren sehr wirksam, unsere Impfstoffe, und waren begehrt. Aber im westlichen Ausland gab es eine große Skepsis gegen Lebendimpfstoffe. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt gar nicht weiter erläutern will. Auf alle Fälle klappte das nicht mit diesem Verkauf. Und damit konnten auch die Rückerstattung an Schalk nicht durch uns erfolgen, sondern mussten dann aus dem Landwirtschaftsministerium durch andere, zum Beispiel Geflügel, Eierverkauf oder Butterverkauf oder sowas musste dann realisiert werden. Also das war dann ein bisschen unschön. Und so ging eigentlich, das Ganze war absehbar, dass dieses Kombinat sich nicht trägt. Dazu kam, dass auf dem Riems die Leute vollkommen nur wissenschaftlich ausgerichtet waren. Es wurde in gewissem Umfang, wurden zwar auch Impfstoffe hergestellt, aber das war nicht der Rede wert. Entscheidend war dort die Wissenschaft. Und das, die waren natürlich auch von vornherein, hatten sie gar nicht die Einstellung, um jetzt hier Produktionstaten zu vollbringen. Ja. Also mit anderen Worten, es ging hinten und vorne nicht. Es klappte nicht die Ökonomie, das Betrieb wurde verschuldet und so weiter. Und nun wurde nach dem Schuldigen gesucht. Und das war in dem Fall offensichtlich ich. Jedenfalls wurde ich dann abgelöst. Im Frühjahr 89 war das. Frühjahr 89, ja. Also nicht im Zusammenhang, das muss ich hier mal deutlich sagen, ich bin nicht im Zusammenhang mit der Wende abgelöst worden, sondern schon lange vorher. Und es wurde dann auch nie wieder was aus dem Kombinat, wurden dann verschiedene Leute versucht anzuheuern, keiner wollte es machen, weil sie wussten, was das für ein Himmelfahrtskommando ist. Und es ist ja dann auch nicht mehr geworden. So, jetzt stand die Frage, was tun, spricht Zeus. Und ich bin dann nach Beichlingen gegangen, in Beichlingen, das ist bei Kölle da und das ist wiederum bei Sömmer da, also Thüringen, ungefähr an der Thüringer Pforte muss man sich das vorstellen. Und dort war eine Fachschule zur Ausbildung von Veterinäringenieuren. Und da bin ich hingegangen, die war ganz günstig, ich verstand mich gut mit dem damaligen Direktor und ging als sein Stellvertreter dann dorthin und unterrichtete die Studenten in den Fragen der Veterinärrecht, Veterinärökonomie, Tierseuchenbekämpfung, was eigentlich meine Ursprung gewesen ist. Und hatte nun die Gesamtverantwortung für die Ausbildung der Studenten dort. Das war eigentlich keine schlechte Zeit, nur mit den Wohnungen war's dort übel bestellt. Ich hatte zum Glück unsere Wohnung in Dessau nicht aufgegeben.
Wo hatten Sie diese?
Hier, wo wir jetzt sind, ja, also in diesem Haus. Ja, die Wohnung, da wohnten wir ja schon seit 1982 wohne ich hier drin in der Wohnung, ja. So, und dann kam nun die Wende mit großer Wucht über uns herein. Und das Ergebnis war, dass kein Tierarzt mehr Veterinäringenieur wollte. Obwohl sie vorneweg noch vor der Wende alle immer wieder Klagen eingereicht haben, dass die Arbeit über den Kopf ihnen wächst und ohne Veterinäringenieure können sie es nicht schaffen und so weiter und so fort. Auf einmal ging das wieder wunderbar. Die Tierärzte konnten wieder richtig arbeiten und keiner wollte Veterinäringenieure haben, denn die mussten sie ja nun bezahlen. Bezahlt ja nun nicht mehr der Staat. So, also ging die Veterinäringenieurschule, war absehbar, dass die in kurzer Zeit geschlossen werden wird. Ich habe dann überlegt, was kannst du eigentlich? praktischer Tierarzt kam für mich nicht mehr in Frage. Ich hätte da im Prinzip bei Null anfangen müssen, mit in der Praxis mich wieder zurechtzufinden. Das ist, war zu lange her, dass ich da raus war. Also kam ich zu dem Schluss, was du richtig kannst, ist Pharma. Da kennst du dich aus, da weißt du, wie die Wege laufen. Ich hatte auch gute Verbindungen zu den Prüfinstituten und so weiter. Und habe mich also dann bei Pharmaunternehmen beworben. Naja, das hat dann auch geklappt. Ich bin dann als erstes nach Cuxhaven gewesen. Da gab es eine Pharmafirma TAD. Die stellten Veterinärpräparate her. Das Unternehmen gehörte zum Wessjohann-Konzern. Die waren führend eigentlich in Gesamtdeutschland in der Geflügel. Alles, was mit Geflügel zusammenhängt, Geflügelproduktion, Eier, Legehennen, Impfstoffe, alles macht die. Da fand ich mich also ganz gut zurecht, habe dort wissenschaftliche Verbindungen hergestellt zu guten DDR-Wissenschaftlern hier, die, von denen heute noch gezerrt wird, die also dort auch dann Impfstoffe dort kreierten und so weiter. Und ich baute dann den Veterinärvertrieb auf in der DDR. Es gab ja hier kein Vertriebsunternehmen, die jetzt nun die Impfstoffe den Tierärzten verkauften oder die Veterinärpräparate schlechthin. Es waren ja nicht nur Impfstoffe. Das habe ich gemacht. Das war für mich insofern einfach, als ich eben die Misere der Veterinäringenieure ja kannte, die nun alle arbeitslos wurden. Das waren hochqualifizierte Leute, arbeitswillige Leute, die aus der Landwirtschaft kam, die mit den Bauern sprechen konnten, mit den Tierärzten sprechen konnten. Das war also nicht schlecht und das war also für mich sehr einfach, da gute Leute zu finden und einzustellen. Hab dann den Veterinärvertrieb hier aufgebaut und dafür gesorgt auch, dass damals das Westpräparate im Osten registriert wurden und zugelassen wurden. Es war ja damals noch nicht die staatliche Einheit. Das heißt, es mussten noch, wenn welche aus der Bundesrepublik hier vertrieben werden sollten, mussten die auch hier registriert werden. Und da gab es natürlich einen vorgeschriebenen Dienstweg. Und da hatte ich ganz gute Verbindungen und konnte da also einiges beschleunigen, sagen wir mal so. Ja, nach dem Aufbau des Veterinärvertriebs, das lief sehr gut, waren beste Erfolge, war in kurzer Zeit hatten wir...
Hallo.
Dach schön. In kurzer Zeit hatten wir also im Umsatz die westlichen Kollegen deutlich hinter uns gelassen. Als das dann richtig lief, kam der Geschäftsführer und sagte, also jetzt läuft das hier, das können wir eigentlich insgesamt beim Gesamtvertrieb jetzt ansiedeln, da brauchen wir nicht noch extra einen. Und wie wäre es denn, wenn Sie jetzt im humanen Vertrieb arbeiten würden? Ja, das war natürlich mehr eine rhetorische Frage, das war ja im Prinzip entschieden, dass es so ist. Und so habe ich dann im Humanvertrieb angefangen und habe nun hier den Außendienst aufgebaut auf dem Gebiet der DDR. Es gab auch im Westen überhaupt keine Vorstellung über die Verhältnisse in der DDR. Das muss ich sagen, das spricht nicht gegen die Leute dort. Das ist einfach so gewesen. Die hatten natürlich keinerlei Ahnung, was es hier ist. Ich will bloß mal so eine am Rande so eine Begebenheit sagen. Das sagte dann der dortige Geschäftsführer zu mir, dann gucken Sie sich mal die wichtigsten Apotheken in Dessau an. Da habe ich gesagt, wissen Sie, in Dessau gibt es 6 Apotheken insgesamt. Da soll ich mir jetzt die wichtigsten angucken. Ja, da ist davon ausgegangen, in einer Stadt wie Cuxhaven, die also halb so groß war wie Dessau, vielleicht noch nicht mal, da gab es 26 Apotheken. Ja. Und so war das. Also es war damals weitgehend unbekannt. Und dadurch hatte ich auch, die haben das auch vollkommen akzeptiert, dass ich mich also auskannte und haben mir absolut freie Hand gelassen. Es war eine sehr schöne Zeit mit gegenseitiger Achtung und interessanter Arbeit, muss ich sagen, viel mit den Leuten zu tun gehabt und auch sehr erfolgreich gewesen. Das hat mir wirklich zugesagt. Eines Tages wurde dann das verkauft in das Werk an irgendwelche jugoslawischen Leute. Und damit wurden die Strukturen verändert. Und ich war also dort überflüssig und bin dann zu einem französischen Ableger in Deutschland, Fournier hieß die Firma, die saßen in Saarbrücken, auch eine Pharmafirma, dorthin gegangen und habe dasselbe im Prinzip gemacht, was ich vorher bei TAT gemacht habe. Ja, so war das. Bis dann der Besitzer der französischen Firma, der machte sein Geschäft dann in Amerika und machte in Deutschland zu. Einfach, das ganze Werk wurde einfach zugeschlossen. Es betraf also nicht nur mich oder die Führungsschicht oder so, sondern es betraf alle. Und damit war ich also arbeitslos. So, jetzt gab es damals ja so einen fantastischen Artikel, Paragraphen im Arbeitsrecht. Wenn man also sich verpflichtete, mit 60 in die Rente zu gehen, dann hatte man, es waren ja 32, damals waren noch 32 Monate, konnte man Arbeitslosenzeit haben. Und wenn das klappte und man ging dann gleich in Rente mit 60, dann wurde man also in Ruhe gelassen. Man brauchte nicht mehr ständig sich auf dem Arbeitsamt melden und irgendwelche Stempel abholen, sondern man wurde dann in Ruhe gelassen. Und dann hatte man natürlich dann Abschlag von der Rente, nicht? Aber das war zu verkraften und so habe ich mich dazu entschieden und hatte nun Zeit für die Familie. Das war auch nicht ganz schlecht, Familie und Garten. Naja, und dann war es so, meine Frau war ja Lehrerin, die hatte einen Kollegen, das ist ein sehr lieber Kollege, der Peter Arndt, alle Dessauer kennen ihn eigentlich, war der Musiklehrer dort und ist hier Rocker auch gewesen, hat also in mehreren Bands mitgespielt und ist heute noch aktiv in dieser Richtung, also heute noch Weihnachtsmarkt. Also wenn irgendwie es um Musik und Kultur in Dessau geht, ist Peter Arndt auf alle Fälle mit dabei. Also meine Frau war Kollegin von ihm und ich habe oft davon gesprochen. Wir hatten gemeinsam einen Tanzkurs besucht, das haben wir dann aber gelassen. Und ich hatte immer gerne gesungen eigentlich. Ich singe sehr gerne. Und war schon an der Oberschule im Schulchor drin, habe Kontrabass gespielt eine Weile und hatte also da schon wieder Lust, da ich jetzt Zeit hatte, auch wieder im Chor. Naja, und ich sagte, na geh doch zu Peter an, der hat einen Chor in Kochstedt und das ist vielleicht was. Da bin ich hin und so habe ich da angefangen mit zu singen. Und das hat mir gefallen. Der Peter Arndt hat das sehr schön locker gemacht. Das war also wirklich zur Freude und Unterhaltung unserer Chor. Das war, wir wollten da keine Wettkämpfe ausfechten und nun die Besten sein, sondern wir haben Volkslieder gesungen und alle waren fröhlich miteinander. Es war ein gutes Miteinander. Es hat Spaß gemacht. Ja, und dann war da der Vorsitzende stieg aus dort und nun wurde da gesucht und da habe ich gedacht, naja, Leitungserfahrung hast du, wird schon irgendwie gehen. Und da habe ich gesagt, gut, ich mach hier den Vorsitzenden. Naja, und so ist das geblieben, so war ich eben über 10 Jahre dann dort der Vorsitzende. Hat mir viel Spaß gemacht. Die Leute waren alle lieb, war gut, wir haben uns sehr gut mit allen verstanden und das Singen hat Spaß gemacht, ja. So, und nun bin ich eben ausgestiegen, weil wir ja nun wegziehen.
Warum? Sie haben doch jetzt hier so ein schönes Eigenheim.
Naja, wir ziehen zu unserer Tochter. Das heißt, eigentlich ist meine halbe Familie dort. Meine Eltern sind 1965 da hochgezogen. Mein Vater war Seemann gewesen in alten Zeiten und hatte da also Affinitäten zur Ostsee hin. Es ist ein kleines Dorf in der Nähe von Güstrow, also das sind nur bis Rostock 40 Kilometer oder bis Kielungsborn sind es 30 Kilometer, also an der See. Mein Bruder ist Seemann gewesen, bis an seine Rente war, dann Kapitän viele Jahre und hatte auch gebaut in dem Dorf, da wohnt er heute noch. Und unsere Kinder, also meine Tochter und ihr Mann, wohnen ebenfalls in diesem Dorf, weil der Mann da auch her ist. Und inzwischen wohnen die Enkel da. Also es ist eine Familienzusammenführung. Der einzige ist unser Sohn, der nun bei Freiberg wohnt. Der hat natürlich jetzt den längsten Weg dann zu uns. Aber er ist begeisterter Autofahrer. Er wird das schön wegstecken. Ja, auf diese Art und Weise haben wir uns entschlossen. Wir sind ja nun nicht mehr die Jüngsten. Wir sind jetzt, sind 75 Jahre alt. Und wenn man sich überhaupt noch mal verändern wird, dann wird es jetzt höchste Zeit, nicht? Inzwischen haben wir dort ein Häuschen und sind nun dabei, dort das herzurichten. Da ist viel mit Handwerkern zu tun. Es wird also noch eine Weile dauern. Voraussichtlich 1. August ziehen wir um.
Machen Sie das alleine oder?
Die Handwerkerei? Nein, da haben wir schon Handwerker. Also das lässt sich nicht, da muss der Elektriker muss rein. Also das muss schon fachmäßig gemacht werden. Was wir selber machen, sind ein Großteil der Malerarbeiten und so, aber zum Beispiel Fliesenleger und so, das geht über mein Können hinaus. Malern, das traue ich mir zu, das haben wir das ganze Leben lang gemacht, gemalt und tapeziert. Aber Elektrik dürften wir gar nicht, das muss ja alles fachgerecht und noch DIN und so weiter verlegt werden. Nicht, da geht das nicht. Ja.
Wie empfanden Sie das erste Mal, als Sie hier in Dessau waren und was hat sich seitdem verändert? Haben Sie auch einen Lieblingsort hier? Was sich seitdem in Dessau verändert hat und wie Sie das erste Mal in Dessau fanden?
Ja, also als ich das erste Mal hier durch Dessau stiefelte, das war natürlich vom Institut aus, das an der Jahnstraße, Seminarplatz, da war das ja. Und also bin ich dort nach dem Gespräch mit dem Institutsdirektor im Wesentlichen nur in der Siedlung rumgelaufen und dann mal in der Stadt. Ja, dachte ich eigentlich, ja, hier kann man schon wohnen. Dessau ist in Ordnung hier. Ist natürlich Siedlung, war verlockend, ist ein ruhiges, ordentliche Ecke hier in Dessau.
Direkt neben dem Flugplatz, deswegen können wir auch gerade ein Flugzeug im Hintergrund.
Ja, genau. Ja, sobald die Sonne scheint, geht das los hier, nicht? Ist natürlich auch nicht. Gut. Das war, wenn ich heute Dessau sage, dann würde ich mal insgesamt, ich bin also durchaus Dessau mit Leib und Seele geworden, das kann ich sagen, wir haben hier sehr intensiv an allen kulturellen und sonstigen Angeboten in Dessau teilgenommen, also Theater und Konzerte und was ich anbote, auch gastronomisch und so weiter, also wir haben da wirklich Gebrauch davon gemacht, auch dann natürlich die umliegenden Dinge, Görlitz und so, umliegende Dörfer und alles, Wörlitz, nicht Görlitz.
Ich hab eben noch überlegt, ob ich mich jetzt nicht verhört habe oder so.
Nee, ich habe mich versprochen, ja. Und das war schon ganz schön. Heute würde ich sagen, die Umgebung ist sehr schön. Also Fläming und so, dann ist gut, wir sind begeisterte Pilzesucher, das ging natürlich prima im Fläming, muss ich sagen. Mosigkauer Heide ist schön, Wörlitz ist schön, das ist alles, und es liegt sehr zentral, man ist schnell im Harz, man ist schnell im Spreewald, das ist alles nicht weit, man liegt sehr, Berlin ist nicht weit, Leipzig ist nicht weit, wir sind begeisterte Leipziger auch gewesen, also Leipzig ist eine sehr schöne Stadt.
Da habe ich nur jetzt 5 Jahre lang gewohnt.
Naja, dann kennen Sie sich ja aus, ja. Und aber als Stadt, jetzt mal nur die Stadt betrachtet, ist Dessau natürlich nicht schön. Das hat nun so gelitten durch diese Bombardierung. Und nach dem Krieg, ich verstehe das auch, da ging es natürlich darum, Wohnraum zu schaffen. Es war ja eine große Not unter den Menschen, Wohnungsnot. Die Leute mussten untergebracht werden. Es kam ja nur dazu, kamen ja noch viele Flüchtlinge und so weiter. Dass man da nun nicht die Kraft, Geld und Zeit hatte, um jetzt hier Türmchen und Zinnen zu bauen, das akzeptiere ich vollkommen. Aber unterm Strich ist es eben eine zerflederte Stadt ohne ordentliches Zentrum. Überall ist ein bisschen was. Sicher gibt es hier Höhepunkte, Highlights, wie man heute sagt, also zum Beispiel das Theater. Das ist schon eine feine Sache, das muss man sagen, ja. Und auch die Erweiterung mit Puppentheater und so, das ist schon eine gute Sache. Aber wenn man eben durch die Stadt spazieren will, wenn jetzt Besuch kommt und sagt, wir zeigen euch mal Dessau, dann wissen die eigentlich nicht, warum wir denen das gezeigt haben, ja. So ist meine Meinung über Dessau. Aber es ist in Ordnung, so wie es ist, ist es. Und man kann hier durchaus leben und man kann gut leben hier. Es ist ja alles da. Wir haben hier ärztliche Versorgung, wir haben gute Kaufversorgung, Gastronomie.
Gut, es gibt eine Sache, die gibt es in Dessau nicht, ein Modellbahnladen. Das ist für mich als Modelleisenbahner, ist das bisschen...
Na, hier haben doch aber früher, es gab doch hier ein Modellbahn.
Ja, hinterm Rathaus, schon als kleines Kind damals, hat er zu meinen Eltern gesagt, passen Sie auf, dass er nichts anfasst, er darf hier nicht rein.
Ach so.
Und der hat sich mehr oder weniger seine Kundschaft selbst kaputt gemacht, deswegen ist
Nee, den Laden meinen Sie jetzt?
Den
Modellbahnladen. Nee, ich meine, es gibt da auch einen Verein, die Modellbahn bauen.
Ach, Verein,
die
ja.
haben doch Ausstellungen gemacht
ja.
hier.
Ich da bin, war ich auch ich schon. Ich bin Wittenberg-Mitglied, die wollten mich damals nicht.
Ach so.
Für die war ich damals zu jung.
Ach so.
Deswegen bin ich nach Wittenberg gegangen.
Ach so. Das mit dem zu jung, da fällt mir eine Geschichte ein, weil Sie fragten Geschichten aus Impfstoffe her. Impfstoffe sponserte damals, das war aber gleich nach meinem Anfang, also das Ende der 70er Jahre war das, oder noch Mitte der 70er Jahre, die sponserten einen Billardclub. Der stand auch im Institut, stand oben auch das Billard stand da. Und die da spielten, das waren also alte Herren. Die beklagten sich, dass kein Nachwuchs ist. So weit, so gut. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mir das mal angucken und mal sehen. So, und da kam ein jüngerer Mensch. Ich würde sagen, der war vielleicht 14. Und hatte sich nun interessiert. Und was haben die gemacht? Die haben also den erstmal den Kö in der Hand nehmen lassen. Dann musste der erstmal stramm stehen. Dann müsste der den Kö anlegen lernen, dann wieder stramm stehen, mit dem Kö präsentieren, dann wieder anlegen lassen, wieder den Kö präsentieren. Und so ging das also eine Viertelstunde. Der Junge hat überhaupt nie eine Kugel gesehen. Ja. Und dann sagten die noch, das war dann der Gipfelpunkt, sagt die noch, naja, das ist noch der Anfang, später kommt dann noch die Mathematik dazu. Das wird noch kompliziert. Da wurde natürlich nie wieder gesehen. Und ich habe dann gesagt, Leute, wenn ihr so arbeitet, dann müsst ihr euch natürlich nicht wundern, dass da kein Nachwuchs kommt. Also das bloß mal am Rande zur Vereinstätigkeit, nicht? Wie das so manchmal läuft. Nicht?
Und haben Sie auch hier in Dessau einen Lieblingsort?
Naja, wenn ich das so sagen will, ist es mein Garten, ja. Wo wir jetzt sitzen. Sie sehen, hier ist schön, ja. Hier kann man sitzen. Und ansonsten Kühnauer Park ist für uns natürlich gut erreichbar hier in der Siedlung. Das ist schon ganz schön, ja.
Ist ja schon fast fußläufig erreichbar.
Ja, ja, ne, freilich. Das ist ja kein Problem hier. Ja, ansonsten, nee, wir sind eigentlich überall, muss ich sagen, und kommen gut zurecht. Ja.
Dann danken wir für das Interview, dass Sie sich Zeit genommen haben, und wir wünschen Ihnen noch für Ihren weiteren Lebensabschnitt alles Gute.
Dankeschön ebenfalls, dass Sie sich Zeit mit mir genommen haben. Ja. Die alte Leute sind ja immer ein bisschen redselig. Ich hoffe, dass ich es nicht übertrieben habe.
Ach Quatsch, da haben wir schon mehr erlebt.
Wir möchten uns nochmal recht herzlich bei Herrn Dr. Laukwitz bedanken für dieses informative und schöne Gespräch. Wenn euch das nun gefallen hat, ja, schreibt uns bitte gerne an folgende Adressen: im Internet per E-Mail an maxberger@smradio-dessau.de oder auch gern analog per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Weitere Informationen zu unseren Sendungen bekommt ihr unter www.smradio-dessau.de und dort könnt ihr auch diesen Audiobeitrag nochmal nachhören.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
That's it from SM Radio Dessau. You can follow us again on August 14, 2022 at 3 p.m. UTC time on 6095 kilocycles. There we will talk about break signals from the radio and lots of music. Please send reception reports to maxberger@smradio-dessau.de or by post to Maxberger at Saalestraße 44 in 06846 Dessau, Germany. I repeat, maxberger@smradio-dessau.de or by post to Maxberger at Saalestraße 44 in 06846 Dessau, Germany. You can find more information about SM Radio Dessau at smradio-dessau.de.
Das war es leider schon wieder bei SM Radio Dessau für heute. Wir hören uns aber wieder über den historischen Sender in Nauen auf der 6095 kHz am 14. August 15 Uhr Weltzeit. Und das große Thema wird dann Rundfunkgeschichte sein. Ich hoffe, das ist wieder spannend für euch und ihr schaltet ein. Und es gibt bis Oktober jeden Samstag auf der 6070 kHz um 15 Uhr Weltzeit eine Wiederholung unserer alten Sendung aus dem Jahre 2017. Allerdings leider nur mit 10 Kilowatt, aber vielleicht dieser oder jener kann sie ja hören.
Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.